Sehr schön. Dann herzlich willkommen zur Vorlesung. Heute Thema Motion Capture. Was werden wir heute besprechen? Es wird entsprechend mal darüber gehen, was ist überhaupt unter Motion Capturing zu verstehen. Es ist eine sehr, sehr große Bandbreite von Techniken zur Erfassung von Bewegungen. Das ist dann auch der nächste Punkt generell. Was erfassen wir? Welche Methodiken zur Erfassung gibt es? Das kann sein, weil das hier rüber reflektiert. Normalerweise ist das Ding nicht heller und dunkler. Ja, vielleicht. Das ist einfach nochmal, weil das ist spiegelt hier. Also generell ist das eine fokussierende Linse, kann man sich noch nach hinten setzen, da sieht man es ein bisschen besser. Also ich sehe fast gar nichts da drauf, deswegen. Kann auch sein, dass der Beamer so langsam nachlässt und die Birne nicht mehr will. Kann man nochmal reingucken, nehme ich mit. Okay, anyway. Danke. Wir werden uns dann auch noch darüber unterhalten, wie kommerzielle Hardware das auch löst, die man auch für sehr, sehr wenig Geld kaufen kann. Das eine ist die Kinect 1. Das läuft mit dem Prinzip des sogenannten Structured Light. Und das zweite ist die Kinect 2. Das ist mit einer Time-of-Flight-Kamera gemacht. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, findet man auch relativ viel Literatur dazu, die sehr, sehr schöne Techniken sind, die eben nicht auf Multikamera-Setups basieren und dadurch inhärent auch sehr viel einfacher, billiger und effizienter werden. Deswegen sprechen wir die mal durch. Auch entsprechend die Limitierungen, die daraus entstehen, dass ich solche Setups verwende, weil hat immer noch einen Grund, dass Hollywood drauf baut, eben Multikamera-Setups da zu verwenden, auch wenn es eben andere Techniken dafür gibt. Eine kurze Motivation, Motion Capture, es gibt viele ähnliche andere Techniken, um auch Bewegtbilder zu generieren. Einige davon haben wir schon angesprochen, nicht alle haben wir schon durchgemacht, das ist auch nicht schlimm. Aber prinzipiell Keyframing hatten wir ja schon bei den Disney-Regeln, generelle Kinematik vom letzten Mal, vorwärts-inverse Kinematik zur Definition, dass ein Animationsdesigner da ist und die Bewegung definiert. Sehr, sehr ähnlich auch Rotoscoping, die als Technik verwendet, habe ich eine Folie gleich dazu, um eben vorhandene Bewegungsmuster abzuzeichnen und wiederzuverwenden, von 2D inzwischen auch in 3D. Generell aber immer das Ziel, realistische Bewegungen mit möglichst wenig Aufwand zu generieren. Also wir wollen nicht die 24, 50, 60 Bilder pro Sekunde wirklich jedes einzelne Frame definieren, sondern mit möglichst wenig Arbeit ein sehr, sehr, sehr realistisches Ergebnis bekommen. Das Problem, was aber daraus entsteht, ist, dass wir Menschen, gerade wenn es darum geht, natürliche Bewegungen zu erkennen, also andere Menschen, Tiere, auch Fische, Vögel, wir erkennen sehr, sehr schnell, wenn da etwas passiert, was typischerweise nicht passiert. Das ist dieses Konsistenzproblem, was wir Menschen in unserer Wahrnehmung sehr, sehr gut trainiert haben. Es ging ja auch gerade bei der Animation darum, dass wir ein konsistentes Bild haben möchten. Wir haben eine Erwartungshaltung, wie eine Bewegung auszusehen hat. Und alles, was dem widerspricht, ist auffällig. Und darauf konzentrieren wir uns und das stört eben auch den gesamten Wahrnehmungsfluss. Das ist auch so einer der Grundprinzipien, wie Magier eben ihre Tricks auch machen. Die lassen nämlich alles so aussehen, als wäre es wie immer und tauschen dann irgendwie Elemente aus, während einer Bewegung, die nicht auffällt. Das ist das große Ziel, wenn solche Tricks gemacht werden. Und was leitet sich daraus aus? Na gut, anstatt uns selber zu überlegen, wie so eine Bewegung aussehen müsste und jede einzelne Bewegung ordentlich durchzudefinieren, zeichnen wir sie einfach auf, nehmen die Daten und verwenden die Daten dafür, um das entsprechend zu machen. Das ist offensichtlich wesentlich leichter unter der Prämisse, dass die Hardware und die Infrastruktur vorhanden ist, um das entsprechend auch aufzuzeichnen. Und es ist dementsprechend natürlich auch realistischer, weil ich ja auch die Realität versuche aufzunehmen. Ich versuche sie nicht quasi zu rekonstruieren, sondern ich versuche sie nur wieder abzuspielen. Das ist ein Sampling-Problem, was wir dann entsprechend produzieren mit der entsprechenden Genauigkeit der Sampling-Rate, die hinten dran steht, Auflösungsvermögen etc. Und dann eben auch Quantisierungsfehler, die gegebenenfalls passieren können. Ist aber wesentlich einfacher. Wenn man sich das dann auch aus der Historie anschaut, habe ich ja schon mal gesagt, FIFA, was war es, 95, glaube ich, so eines der ersten Spiele, die das verwendet haben mit Motion Capturing. Sieht sehr lustig aus, wenn man sich das heute anschaut. Das heißt, da hat sich in den letzten 20 Jahren durchaus noch mal ein bisschen was getan. 30 Jahre sind es noch nicht. 20 Jahre hat sich da durchaus noch mal einiges getan in dem letzten Vierteljahrhundert, was eben auch die Qualität der Rekonstruktion und eben auch der Erfassung betrifft. Kurze Definition. Im Motion Capturing darf man MoCap abkürzen, zumindest behaupten das die Amerikaner. Weil wenn man dann in amerikanischen Publikationen nach irgendwas mit Motion Capture sucht, findet man dann irgendwie dank Google immer MoCap. Aber man sucht ja eigentlich nicht danach. Also die verwenden das hauptsächlich dazu. Das ist ja viel schöner, kürzer, irgendwelche Abkürzungen. Klingt immer fancy. Generell das Ziel davon ist die Erfassung von Animationsskelettdaten. Ausgehend von der Kinematik, die wir das letzte Mal haben, geht es entsprechend darum, die einzelnen Skelettdaten Positionen, die einzelnen Posen zu identifizieren und auch die Interpolation zwischen diesen Posen möglichst vollständig abzubilden. Ja, ich kann dann eben die Datenmenge reduzieren, indem ich sage, ich versuche Zwischenposen nicht mehr darzustellen, sondern ich interpoliere sie über zum Beispiel die Gelenkposition, über meine entsprechenden Balljoints oder Hebel, also meine Joints entsprechend, um die Hebel richtig zu positionieren, um die Endeffektoren an die Stelle zu bekommen, wo ich sie gerne hätte. Typischerweise sind das eben dann auch Schauspieler, die das entsprechend spielen. Es gibt einen der bekanntesten, das ist Andy Serkis. Das ist so der de facto Hollywood Motion Capture Person. Der wird quasi überall, wenn Motion Capture ist, der eigentlich dabei. Also es gibt fast keine Aufnahmen von großen Hollywood Produktionen, wo der nicht irgendwie beteiligt war, wenn Motion Capture drin ist. Also gibt es eigentlich nicht. Der hat sich da so verewigt, weil er gerne anscheinend einen Anzug trägt und mit irgendwelchen Knubbeln durch die Gegend springt. Warum er aber auch so gefragt ist, weil er explizit auch weiß, wie er sich bewegen muss. Das ist nämlich so einer der Riesenprobleme, wenn ich eben nicht versuche, einen Menschen darzustellen. Das ist Retargeting, habe ich auch gleich nochmal eine Folie dazu. Damit eben viele Probleme, die dann entstehen, eben nicht im Nachhinein digital mit aller Gewalt ausgebessert werden müssen. Wir umfassen hier drei große Bereiche. Erst einmal natürlich die Erkennung der Bewegung. Ich versuche möglichst genau zu erkennen, wie die einzelnen Posen zustande kommen. Die möchte ich dann digital entsprechend natürlich so genau wie ich kann zu repräsentieren und eben auch dafür eine Aufzeichnungsmethodik darzustellen, damit ich sie am Ende auch wieder abspielen kann. Wenn ich es nicht aufnehmen kann, kann ich es auch nicht abspielen. Also es ist quasi... Ich zeichne es auf, ich digitalisiere es und darin versuche ich dann zu erkennen, was da eigentlich drin passiert ist. Kann man auch umdrehen, durchmischen, kommt im Endeffekt immer auf dasselbe raus. Es gibt verschiedene Techniken, die sich mehr oder weniger etabliert haben. Generell die älteste und beste Methodik ist die elektromagnetische Erkennung. Das heißt, man hat wirklich so etwas wie ein Exoskelett an, durch eben Joints, die ich sehr einfach, mal mehr oder weniger einfach bewegen kann, kann ich durch die jeweiligen Hebellängen rausfinden, quasi welchen Winkel eben mein Unterarm zum Beispiel hat. Problem, ich habe einen riesen Anzug an, der mit einem Haufen von Kabel verbunden ist, der in irgendeinen Rechner reingeht. Ist nicht besonders einfach, damit, ich sag mal, natürlich zu wirken. Wenn es dann auch noch darum geht, irgendwie wild durch die Gegend zu springen und sich fünfmal im Kreis zu drehen, irgendwann ist das Kabel zu Ende. Deswegen gibt es auch viele neue Varianten bezüglich der, also neuere, ich, in Anführungszeichen, das sind uralte Techniken an dieser Stelle, optische Marker zu verwenden, also irgendwelche offensichtlichen Platzierungen auf eben eindeutigen Positionen, die ich dann über eine Detektionsmethodik zuweisen kann. Hier gibt es auch sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten, das eben festzulegen und auch die Marke haben sehr, sehr unterschiedliche Eigenschaften, die man verwenden kann, um die Erfassungsqualität, also die Aufzeichnungsqualität und die Erkennungsqualität zu verbessern. Damit ich mir nicht immer überlegen muss, wo ich die Dinger jetzt draufsetze, gibt es eben auch feste Anzüge, die schon Marker mit drin haben, meistens auch sehr, sehr hauteng, eben um Verdeckungsprobleme, also so lockere Jeans oder so ein weites Hemd funktionieren in der Regel sehr, sehr schlecht. Man möchte möglichst wenig Bewegung darin haben, weil die Erkennung schon genug Fehler induziert. Da brauche ich nicht noch mehr Fehler dadurch, dass meine Klamotten noch irgendwie wild durch die Gegend fliegen. Weil ich brauche eine Skelettrepräsentation, die sollte möglichst stabil sein. Es gibt Glasfasersensoren, das ist dann nochmal eine entsprechende Erweiterung bezüglich der normalen elektromagnetischen Sensoren, die dann eben über Lichtimpulse das nochmal detektieren, die noch ein bisschen genauer sind, weil sie eine wesentlich höhere Datenrate zulassen und auch eine wesentlich bessere Kodierung diesbezüglich zulassen. Und das geht eben etc. viel, viel weiter. Das sind die Motion-Capture-Techniken, die eben auf Marker basieren. Wie gesagt, es gibt auch Detektionsmechanismen, die das rein auf Machine Learning Algorithmen reduzieren. Das heißt, ich erkenne, wie die Person da vorne dran steht. Wir haben Structured Light, um eben ein Tiefenbild zum Beispiel daraus zu extrahieren und eben mit einem 2,5D-Bild eben die Posen jeweils zu extrahieren. Ich hatte Rotoscoping angesprochen. Die Technik klingt ein bisschen archaisch, ist aber wird auch noch eingesetzt, also es ist nicht so, dass das keiner verwendet. Das ist das relativ einfache Prinzip, das Abzeichnen einer existierenden Bewegung. Das heißt, ich habe eine Videoaufzeichnung von einem Menschen, einem Tier, einem Flugzeug, einem whatever und ich zeichne das entsprechend auf einem 2D-Bild wieder ab. Das ist das entsprechende Ziel. Digitalisierung ist hier sehr, sehr, sehr gut möglich, insbesondere wenn ich nur Outlines entsprechend nachverfolgen möchte. Und es liefert auch sehr, sehr gute Ergebnisse, was die Bewegungsqualität betrifft. Und das in der Regel auch mit sehr wenigen Keyframes. Das heißt, ich bin nicht quasi dazu verdammt, jeden einzelnen Frame einzeln abzuzeichnen, sondern kann sehr, sehr gut reduzieren in der Datenmenge. Ohne jetzt die Datenqualität stark zu beeinflussen. Das wurde eingesetzt in Wing Commander damals schon, auf der nächsten Folie habe ich das nochmal, und wie gesagt, ein aktuelles Beispiel in der Guardians of the Galaxy Reihe ist das auch, wie Rocket Raccoon digitalisiert wurde. Also der komplette Charakter ist quasi 3D rotoscoped. Das heißt, sie haben einmal diesen Waschbären aufgezeichnet, das gibt es gleich auf der nächsten Seite, wie er aussieht. Und haben dadurch eben die entsprechenden Gesichtsposen und auch die quasi, wie er läuft, rekonstruiert. Das heißt,
Zeichnung ist immer nur 2D.
Die zeichnen das 2D ab, aber man kann das eben in 3D extrapolieren, um dann eben die 3D-Bewegung richtig darzustellen. Da gibt es eben entsprechende Techniken, die das dann auch semi-automatisch schon sehr, sehr gut machen. Aber es geht wirklich darum, wie bewegt sich ein Waschbär, was die Pfotenpositionen betrifft und gerade auch so die typischen Gesichtsanimationen, wenn er da mit seinen Schnurrhaaren irgendwie so mit der Nase so wackelt. Das ist auch das, was sehr, sehr beeindruckend ist, wenn man das in dem Film zum Beispiel sich anschaut. Das sieht wirklich so aus, wenn man mal einen Waschbär gesehen hat von Videoaufzeichnungen oder sonst was. Das sieht sehr, sehr realistisch aus. Und ein Animationsdesigner würde da sehr viel Energie reinstecken müssen, um genau diese Nuancen zu finden. Und das ist genau das, was man mit Rotoscoping sehr, sehr gut erfassen kann. Aber immer unter der Prämisse, das kann sehr schnell sehr aufwendig werden. Ja, also Worst-Case-Szenario ist, ich muss jeden einzelnen Frame einzeln abpausen. Und entsprechende Korrekturen waren früher sehr, sehr aufwendig und sind es auch immer noch. Wenn ich eben eine falsche 3D-Rekonstruktion habe, dann muss ich die entsprechend anpassen. Früher war es, ich habe es falsch gezeichnet auf meinem Blatt Papier. Viel Spaß von vorne. Ja, also das ist zwar besser geworden, aber die Problematik ist nicht weg. Sie hat sich nur verschoben. Und es ist wirklich genau so, dass eben dieser Waschbär, das ist ein trainierter Waschbär, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, kann ich nochmal nachschauen. Habe ich auch Videos davon, kann ich Ihnen gerne auch in der Übung nochmal zeigen, einfach aus Zeitgründen und Datenschutzgründen. Das ist, wie gesagt, so Firmen sind da immer sehr, sehr, auch wenn es leer, erstmal klagen, das funktioniert immer gut. Den haben sie entsprechend dazu gebracht, eben gewisse Bewegungen zu vollziehen. Die haben sie ganz normal mit einer Kamera aufgezeichnet, in dem Szenario, wo sie es gerne hätten. Das wurde dann entsprechend digitalisiert und da wurde er dann entsprechend mit seinen Waffen und seinem realen Aussehen, realen Anführungszeichen, versehen, um dann eben in das Bild reingebracht. 3D-Rotoscoping an der Stelle war dann eben das, was man verwendet hat, um ihn zum Beispiel zum Sprechen zu bringen. Weil der Waschbär wird nicht viel reden und wird dazu entsprechend seinen Mund nicht großartig bewegen. Und das war das, was sie dann eben gemacht haben. Und das ist auch wirklich das, was am schlechtesten aussieht von alledem. Wenn man das jetzt mal unter animationstechnischen Aspekten sieht. Das ist auch wieder so das Problem, wie würden Waschbär sprechen. Das können wir uns nicht vorstellen. Ich habe noch keinen gesehen, der mit mir redet. Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen irritiert. Rotoscoping wurde auch verwendet, eben bei Star Wars. Also wenn man sich anschaut, wie die Lichtschwerter eigentlich aussehen und was sie dazu aufgenommen haben, ist das eigentlich ziemlich lustig. Das sind so diese Pappdinger, so schön Plastik, so wie man sie auch kaufen kann. Genauso sehen die aus. Und durch Rotoscoping quasi im Nachhinein haben sie diese Leuchteffekte reingezeichnet. In den alten. In den neuen ist es dann halt eben 3D, digital, Rotoscope, weil man muss ja die Kampfszenen trotzdem spielen. Die Schwerter, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, zwei Laser treffen sich, ja, die bleiben dann auf einmal, ist dann eine Riesenkraft, dass sie sich gegenseitig abstoßen unabhängig davon, dass sie räumlich irgendwie beschränkt sind und die Energie, die man bräuchte, damit ein Laser so fett leuchten kann, dass ich ihn auch sehe, wenn ich nicht in Strahlrichtung... Okay, ich drifte ab. Scanner Darkly ist noch so ein Beispiel, wo das auch relativ viel verwendet wurde und eben auch Wing Commander. Das ist auch etwas, was man sich heute noch anschauen kann. Die ersten zwei Teile von Wing Commander wurden von Origin rotoscoped. Und sämtliche Bewegungen, die quasi da drin sind, sehen extrem flüssig aus. Und die sehen sehr natürlich aus, obwohl das mit einer entsprechend niedrigen Framerate und mit einer sehr niedrigen Auflösung, wir reden von der Anfang 90er, Ende 80er, sieht das immer noch sehr, sehr, sehr gut aus. Und das ist ein entsprechender Punkt, der für Rotoscoping spricht, die durchaus sehr hohe Animationsqualität. Deswegen wird das auch verwendet. Also sie hätten ja auch einfach ein 3D-Modell von so einem Waschbär nehmen können und hätten das nehmen können, aber das sieht halt einfach nicht gut aus. Der wieselt nicht so durch die Gegend. Okay, elektromagnetische Erfassung, hatte ich ja schon gesagt, das ist eine Verkabelung des Schauspielers. Der entsprechende wichtige Vorteil ist, ich kann jede Position, jede Pose ist wirklich wohldefiniert. Das ist ein Problem, was ich bei Kameras habe, was ich bei jeder Projektion sonst hätte. Ich kann nicht eindeutig sagen, wie zum Beispiel mein Rücken aussieht. Also er wird wahrscheinlich gerade sein, aber Sie wissen es nicht. Weil Sie haben keinen Sensor, Sie können es nicht sehen. Selbst wenn ich einen Marker hätte, bräuchte ich eine Kamera in meinen Rücken. Und jede Kamera hat eine Verdeckung, jede Kamera hat eine Verzerrung. Also wenn ich es über Kameras versuche zu detektieren, habe ich einen entsprechenden Fehler darin. Den habe ich hier nicht. Das heißt, ich habe eine lückenlose Datenerfassung mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Wie gesagt, ich habe eine Verkabelung. Und oder eine Batterie, also Verkabelung, ich habe irgendwie einen Strang von Kabel, die hinter mir herlaufen. Oder das Ding wiegt halt irgendwie 3, 4, 5, 6 Kilo und die muss man auch erstmal durch die Gegend tragen. Anderer Nachteil, ich habe eine zentrale Berechnung, das heißt, alle Daten laufen eben entsprechend in einen Rechner rein. Das ist heute nicht mehr ganz so schlimm. Früher waren das dann schon große Workstations, damit die Datenmenge überhaupt verarbeiten können. Heute ist das ein bisschen einfacher, aber das würde man eher versuchen, auch irgendwie zu parallelisieren, weil dadurch kriege ich einfach mehr Daten auf einmal berechnet. Bei Bilderfassungstechniken, die quasi auch via Bilder entsprechend möglich sind, komme ich zu den Markern, diese kleinen Aufkleberchen an den verschiedenen Positionen. Die können aktiv und oder passiv sein. Passiv heißt, sie sind einfach existent und ich kann sie über die Kamera detektieren. Aktiv, sie sind gepulst oder sie haben irgendeine ID oder ich habe eine andere Möglichkeit, sie in dem Bild eindeutig zu identifizieren oder eindeutiger zu identifizieren. Das ist partiell echtzeitfähig. Also ja, ich kann damit Echtzeit-Tracking machen und ja, das würde man auch in meisten Fällen tun. Aber man muss entsprechend damit kämpfen, dass die Quantisierung, die ich hinten dran machen werde oder machen muss und auch die Rekonstruktionsqualität, die ich dafür verwende, schlechter ist, als wenn ich das eben nicht in Echtzeit mache. Das heißt, ich versuche eher so eine Echtzeit-Preview zu machen, schaue mir an, wie wird es denn auf ein schnell gemapptes Zielobjekt denn aussehen, wenn jetzt der Charakter diese Bewegung macht, damit ich das abschätzen kann. Das ist gerade im Hobbit wurde das sehr, sehr häufig verwendet. Aber für das Finalprodukt würde ich dann sagen, ich sammle die Daten möglichst in höchster Qualität, die ich haben kann. Das wird immer ein Problem bezüglich der Echtzeitfähigkeit sein, weil ich meistens mehr Daten sammeln kann, als ich verarbeiten kann. Und dann entsprechend versuchen, da das qualitativ beste Ergebnis rauszubringen. Schöne Beispiele, wie gesagt, sage ich schon, Andy Serkis ist da der Schauspieler Nummer 1. Herr der Ringe, Hobbit, Transformers, suchen Sie sich irgendwas aus. Der war fast überall beteiligt. Wir reden hier auch in der Regel davon, dass es Profi-Equipment ist. Also das ist nicht so, ich nehme mal so meine Standardkamera, damit können Sie das in der Regel zwar auch tun, aber eine Infrarotkamera ist wesentlich besser, weil die Marker dann eben in einem nicht sichtbaren Spektrum nicht emittieren können, wenn sie aktiv sind und dadurch wesentlich besser detektierbar sind, als wenn ich das nur über ein normales Bild machen würde. Und in der Regel auch Highspeed-Kameras. Hier steht mindestens 120 Frames pro Sekunde. Das geht hoch bis zu 1000 Frames pro Sekunde. Je höher die Auflösung ist, desto besser kann ich die entsprechende Rekonstruktion der Bewegung machen, desto genauer wird diese Rekonstruktion der Bewegung, weil ich dann eben auch das Rauschen durch viele Samples entsprechend versuchen kann herauszufiltern. Weil ich kann es dann entsprechend gut detektieren und kann ein sehr schönes Mean Mapping oder Median Mapping machen, um eben eine glatte Bewegung daraus zu bekommen. Für die Marker gibt es sehr viele verschiedene Arten. Langweiligst ist so ein weißer Aufkleber oder grün oder gelb. Aktiv sind LEDs. Die haben, wie gesagt, eine höhere Erkennbarkeit, weil sie von sich selbst aus leuchten. Das heißt, sie tragen entsprechend Licht in die Kamera und sind dadurch quasi stärker. Löst aber generell nicht das Verdeckungsproblem. Wenn eine Kamera das Ding nicht sieht, dann sieht es nicht. Wenn ich nur zwei Kameras habe, die diesen Marker detektieren, ist die Rekonstruktion schlechter, als wenn es drei Kameras sehen würden, weil ich dadurch immer wieder einen größeren Fehler produziere. Gepulste Marker gibt es auch. Die sind ähnlich wie die aktiven Marker, aber sie haben quasi durch ihren Puls eine individuelle Frequenz. Und die erlauben mir im Endeffekt, die Unterscheidung zu machen, die ich vorher nicht machen konnte. Nehmen wir an, ich habe hier einen Marker und hier einen Marker. Ich mache mal so. Es gibt für die Detektion, wenn Sie genau gerade drauf schauen, also in jeder Kamerapose gibt es eine Situation, in der beide Marker quasi übereinander liegen. Sie sind nicht mehr erkennbar. Und ob ich jetzt quasi diese Bewegung mache oder diese Bewegung, können Sie nicht mehr unterscheiden. Weil sie wissen es nicht. Sie wissen ja nur, hier war ein Marker und hier war ein Marker. Durch das Pulsen könnte ich jetzt sagen, okay, der vordere Marker blinkt in Frequenz A und der hintere Marker in Frequenz B, könnte ich die zwei Bewegungen entsprechend unterscheiden. Das geht vorher nicht. Wenn Sie nur die zwei Marker hätten, Sie haben noch das visuelle Bild, wo Sie sagen können, okay, dadurch kann ich das nochmal versuchen zu korrigieren, weil ich sehe, der Arm bewegt sich nicht weiter und ich nehme noch das hier irgendwie mit, obwohl da kein Marker dran ist. Das ist der Punkt, warum mehr Marker verwendet werden, kann ich das entsprechend rausnehmen. Und hier kommt auch die Tatsache rein, warum da höherfrequente Kameras in der Regel auch verwendet werden. Nicht nur, dass die Rekonstruktionsqualität besser wird, sondern dass ich diese Pulsung überhaupt detektieren kann. Ich brauche ja eine ausreichende Zeitmenge, um ein Pulsmuster zu detektieren. Und dafür brauche ich eine auch sehr, sehr hohe Frequenzrate, um da eine sinnvolle Detektion reinzubringen. Und die sollte ich nicht nur quasi so mal in einem Bild haben, sondern ich sollte sie ständig haben, damit ich das Ding auch immer finden kann. Infrarot hatten wir schon, die sind unsichtbar. Das heißt, das ist auch nicht irgendwie blendend oder stört den Schauspieler dabei und eben auch denjenigen, der den Schauspieler beobachtet, ist das natürlich auch nochmal viel angenehmer, weil es einfach den gesamtvisuellen Eindruck an dieser Stelle nicht stört. Also das sollte man nicht unterschlagen. Für Unterwasser gibt es auch nochmal extra Marker, die dann eben fest auch am Körper bleiben, was auch durchaus auch ein Problem ist, also meistens über Swimsuits gemacht. Und die da eben dann auch nochmal ein eigenes aktives Spektrum emittieren, was im Licht, im Wasser nicht absorbiert wird. Weil im Wasser breitet sich ja Licht ein bisschen anders aus, aufgrund der Dichte. Und nicht, dass das dann weggebrochen wird und Sie das dann mit der Kamera nicht mehr detektieren. Also es sind so kleine Problemchen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Gut. Wenn wir von Bilderfassung reden, dann haben wir im Endeffekt gegebenes Bildmaterial 1, nämlich die Lokalisierung der Marke. Die müssen wir irgendwo im Bild finden. Wir haben eine 3D-Rekonstruktion aus diesen Bildmarkerpositionen und den Kamerakoordinaten, die wir hoffentlich kennen, weil sonst haben wir ein generelles Problem. Und dann können wir eben auch noch einzelne Constraints für einzelne Marker definieren und müssen sie gegebenenfalls auch definieren, weil sonst unsere Welt untergeht. So, der Ablauf ist relativ einfach. Wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kameras, die eben die jeweiligen Markerpositionen hier auf einem Suit entsprechend identifizieren. Vor der Rückseite, davon gibt es mehrere, das sind nicht nur zwei Kameras, das sind typischerweise 6 Kamerasetups oder 8 Kamerasetups, die an den jeweiligen Ecken positioniert werden, in der Regel über dem Charakter, nicht unter dem Charakter oder auf normaler Höhe, um eben eine Übersicht zu bekommen, aus denen wir dann die Rohdaten extrahieren können, also die einzelnen Punktwolken, wo die jeweiligen Marker liegen, aufgrund der 3D-Rekonstruktion, die wir machen können, da komme ich gleich nochmal dazu, die wir dann entsprechend labeln. Also wir sagen dann, okay, das war Marker da, der war an der Hand, der war am Ellbogen, Schulter, Kopf, Brust, Oberschenkel. Und das ist dann im Final dann quasi die Abbildung auf das kinematische Skelett, was dem Person unterliegt. Und wir dann sagen, okay, wenn ich jetzt sämtliche Marker versuche, irgendwie auf dieses Skelett zu mappen, kommt das ungefähr raus. Und was auch hier sehr auffällig ist, das ist alles immer in einem Intervall. Also das sind größere Boxen, das sind nicht kleine Boxen, das sind größere Boxen. Und das ist auch so eins der Probleme, was diese ganzen Systeme durch die Bank haben. Gut. Damit so ein Motion Capture System funktioniert, muss es erstmal kalibriert werden. Also wenn wir schon von 3D-Rekonstruktion reden, ich weiß nicht, ob Ihnen alle klar ist, wie das so funktioniert, deswegen hier nochmal so ein bisschen Folie dazu. Heißt, ich habe eine Kamerakonfiguration, die besteht einmal aus einer Brennweite. Also ich muss wissen, mit welcher Linse diese Kamera funktioniert, sonst kann ich das nicht rekonstruieren. Und einer eindeutigen Position in einem relativen Koordinatensystem. Also ich baue mir ein Gitter auf dem ich meine Kameras aufhänge und ich kann genau bestimmen, wie weit die Kameras relativ zueinander stehen. Welche Einheit ist egal, aber es ist immer diese gleiche Einheit. Ich kann dann einen Schnittpunkt bestimmen in zwei Bildern, nämlich im Bild 1 und Bild 2, indem ich dann diese beiden Kamera, also die Position plus die durch einen Faktor k entsprechend einmal zusammen multipliziere. Können dann sagen, im Bild muss das quasi auf dieser Brennebene sein und das ist die Projektionsebene und wenn die zwei Geraden sich schneiden, weiß ich, wo er im 3D-Raum liegt. Das sieht dann ungefähr so aus. Weil ich weiß, wie die zwei Kameras relativ zueinander stehen und wo ihre Brennweite jeweils ist, kann ich entsprechend auch diesen Strahl rekonstruieren, weil das definiert ja im Endeffekt nur, wo diese Projektionsebene ist. Ja, Projektion heute in CG. Und den Strahl, den ich daraus rekonstruiere, ist dann eben relativ zu dem gemeinsamen Koordinatensystem, in dem sich beide Kameras befinden. Und das ist meine Rekonstruktion, dann weiß ich, wo dieser Punkt im 3D-Raum ist. Man macht das eben, ich könnte das natürlich für jeden Punkt machen, auf einem normalen Stereo-Bild-Rekonstruktion kann ich auch machen. Die Marker werden deshalb verwendet, weil sie eindeutiger zu identifizieren sind. Also ich, auf einem schwarzen Hemd wird es relativ schwierig zu sagen, wo ist der Korrespondenzpunkt. Ja, der kann ja überall sein. Und damit man nicht in so bunten Anzügen durch die Gegend springt, die dann irgendwie, wo jede Farbe eindeutig zuweisbar ist, was man zwar auch machen könnte, ist natürlich dann nur unter der Annahme, dass da keine Projektionseigenschaften drin sind, sehr schwierig. Deswegen kleine Kugeln. Kugeln haben schöne Projektionseigenschaften, kann man sehr, sehr gut identifizieren und entsprechend auch sehr gut rekonstruieren. Dadurch finde ich also einen 3D-Punkt. Das mache ich für alle Marker, die ich finde und versuche quasi in jedem dieser Bilder herauszufinden, ist das der Marker, von dem ich hier ausgehe. Und dann komme ich sehr schnell in Heuristiken hinein, in die ich versuche eben ein konsistentes Bild zu produzieren, dass ich sage, dein Arm kann nicht einmal da und einmal da sein. Das müssen zwei unterschiedliche sein. Und da kommen wir nämlich zu diesen sogenannten Domain-Knowledge-Algorithmen, die eben dann sicherstellen, okay, dein Arm hat gewisse Constraints, der kann nicht auf einmal länger und kürzer werden, er kann eben nicht einmal links, einmal rechts sein, er ist nicht auf einmal detached und sowas, was ja alles passieren kann aufgrund der Ungenauigkeit, die ich in dem Bild habe. Also je höher die Auflösung des Bildes, desto besser die Rekonstruktion, desto langsamer die Rekonstruktion, weil ich mehr Pixel verarbeiten muss. Das ist so ein ewiger Rattenschwanz, wo man sich da durchkämpft. Das ist ein endloses Problem, das hört nicht auf. Die aktiven Marker helfen hier sehr, sehr gut natürlich mit rein, weil ich eben nicht mehr identifizieren muss, ist es der Marker von oben oder hier unten, weil die eindeutig identifizierbar sind über ihren jeweiligen Pulsus-System. Probleme bleiben trotzdem, nämlich Überlappung. Also in dem Moment, wo ich wirklich einen Marker verliere, ist dieser Marker auch wirklich weg. Also ich kann jetzt nicht sagen, weil ich habe jetzt quasi, wenn ich jetzt hier so drei Kameras hätte oder hier von der, habe ich quasi für meine hinteren Hand keinen Marker mehr. Ich kann also nicht einfach sagen, okay, die Hand muss da sein. Hier muss ich eben mit Domain-Knowledge-Algorithmen arbeiten, sondern auch Motto, hier warst du vorher, die Trajektorie geht dahin, ja, und meinetwegen in Zukunft wird sie dann wieder, woan geht sie wieder nach oben, das heißt die Position des Arms muss hier sein, das sind die Domain-Knowledge-Algorithmen, die dann eben auch implizit in dieses Tracing mit hineingehen, das nachverfolgen, wo waren Marker, wo werden Marker sein, wo projiziere ich sie hin in der Zeit. Deswegen, das ist der Punkt, wo Echtzeitsysteme nicht mehr agieren können. Also da müssen sie irgendwie schätzen und eben mit Domain-Knowledge-Algorithmen sagen, okay, der muss jetzt hier sein, was ich mit einem Offline-System wesentlich besser rekonstruieren könnte, weil ich genau sagen kann, okay, der Arm war danach dann wieder detektiert, also zwischendrin kann er nur da gewesen sein, unter der Prämisse mit folgenden Constraints hast du das und wie folgt bewegt. Und du bist jetzt nicht mit Überschallgeschwindigkeit zwischendrin mit deinem Arm durch die Gegend gefahren. Gut. Dann kommen wir zu dem letzten Problem. Also wir haben jetzt Bilder, wir haben das ganze System kalibriert, wir versuchen irgendwie 3D zu rekonstruieren, stellen fest, wenn ich das jetzt 1:1 abbilde, dann sieht das ziemlich komisch aus. Die 1:1 Verwendung dieser Marker ist viel, viel, viel zu ungenau. Also Sie können hier Abweichungen, obwohl man mit 4K aufnehmen kann oder 8K oder 16K, vollkommen egal, können Sie Abweichungen bis zu 20% hinbekommen. Das klingt extrem viel im ersten Moment und ist überhaupt nicht klar, aber woher kommt das? Das liegt einerseits natürlich am generellen Bildrauschen und der Qualität des Bildes, wie Sie aufnehmen. Das viel größere Problem, also das kann ich durch die Bildauflösung und die Kameraqualität sehr, sehr gut kontrollieren. Das zweite kann ich nicht kontrollieren, nämlich dass ich meinen Marker nun mal nicht in mein Gelenk reinsetzen kann. Aber ich versuche, die Gelenkposition zu bestimmen. Und dafür müsste ein Marker in meinem Gelenk sein. Ich kenne keinen Marker. Also wenn ich nicht mit irgendwelchen radioaktiven Materialien auf einmal anfange zu arbeiten, wird das sehr schwierig. Und ich glaube nicht, dass Andy Serkis und Konsorten sehr, sehr darüber begeistert werden, wenn das auf einmal passiert. Ungemein ungeachtet dessen, dass selbst dann noch die Detektion wahrscheinlich viel zu ungenau wäre. Das heißt, wir haben Marker auf Kleidung, was vorkommen kann, deswegen Suits sind besser und selbst dann noch liegen sie eben nicht in den Gelenken, sondern auf den Gelenken und die muss ich versuchen zu rekonstruieren und das ist eine komplette Kette, Fehlerfortpflanzung, das wird einfach extrem ungenau. Damit muss man leben, das kriegt man nicht besser weg. Also diese Zahl 20% ist mit, ich sag mal, Homemade zu identifizieren, man kommt da so auf die 5% Marke schon runter. Aber viel tiefer geht es einfach nicht mehr und macht auch nicht mehr viel Sinn. Und dann kommen wir nämlich zu diesen typischen Positionen, die man versucht irgendwie zu machen, nämlich Kopf, Schultern, Ellbogen, Handgelenk, Hüfte, Knie, Fußgelenk. Generell überall da, wo Gelenke sind, werden entsprechende Marker gesetzt, um eben das auch zu identifizieren, was wir schon bei der Dynamit-Hartenberg-Notation hatten. Wir versuchen, die Joints zu identifizieren, weil die sind diejenigen Faktoren, die sich verändern können. Der Hebel ist eine Konstante. Und die wird sich nicht ändern. Also gerade unter der Annahme, es ist ein Mensch, der kann seinen Arm nicht länger machen. Es geht nicht. Und das ist eben das Grundprinzip, was man verwendet. Und wie gesagt, als Approximation hinten dran, dass man versucht, in der Achse, in der Rotationsachse, zwei Marker zu verwenden. Dass ich oben und unten habe, damit ich daraus den Mittelpunkt extrapolieren kann. Oder interpolieren, je nachdem, wo ich. Eigentlich würde ich extrapolieren, weil ich kann da und da messen. Deswegen, das ist extra, aber bei mir ist jetzt intra. Das ist ja nur ein Bezugssystemproblem. Um quasi daraus zu machen, wo ist denn eigentlich die Bewegungsachse von diesem Gelenk. Auch das wird nie, irgendwann nicht viel besser werden, weil man dann anfangen müsste, mit der genauen Anatomie eines Menschen da hineinzugehen, um rauszufinden, wie jetzt gerade bei diesem Menschen übrigens das Gelenk genau verdreht ist, damit er rausfinden kann, okay, wo muss jetzt dieser Marker eigentlich sein. Als Approximation ungefähr in der Mitte sind wir schon sehr happy. Bei der Hand ist es ein bisschen anders. Also ich müsste ja eigentlich hier in dem Handgelenk einen Marker setzen. Man setzt das eigentlich auf den Handrücken und den Handballen, die eigentlich entsprechend ausreichen, um die meisten Endeffektorpositionen zu identifizieren. Die Finger selber werden in der Regel nicht über Marker identifiziert. Da nimmt man, wenn man das wirklich braucht und das entsprechend digitalisieren muss, nimmt man eher dann diese elektromagnetische Detektion oder Glasfaserdetektion, um eben die genaue Fingerposition zu identifizieren. Die Frage bleibt natürlich auch, muss ich denn eine Hand wirklich so komplett digitalisieren? Kann ich sie nicht einfach entsprechend aufzeichnen, gerade für die Szene? Mache ich lieber einen Schnitt und lasse ich den Rest halt weg oder mache ich da eine Maske drüber? Gibt ja genug Möglichkeiten. Also es ist nicht immer relevant, wirklich die Finger runterzugehen. Hier geht es hauptsächlich um die Gesamtskelett-Ebene. Das zieht sich so durch. Es gibt noch die wichtigen Marker für die Brust und den Rücken. Eben auch im Lendenwirbelbereich, die man dann braucht, um die Position der Wirbelsäule eindeutig zu bestimmen. Am Kopf gibt es zwei Marker, links und rechts. um die Ausrichtung des Kopfes zu identifizieren, weil die Rotationsachse auch da entsprechend ist. Die Rotationsachse, wenn ich die mittle, ist die auch übrigens vollkommen falsch, das ist viel zu weit vorne. Aber das kann man auch entsprechend korrigieren, wenn man weiß, wo vorne ist. Aber das sind alles so Punkte, die Sie entsprechend, wenn Sie mit Markersystemen arbeiten, wissen müssen und korrigieren müssen, die meistens eben auf Heuristiken basieren. Ich kann den Menschen, wie gesagt, nicht einfach irgendwo einen Marker in den Kopf reinsetzen und sagen, ich detektiere den jetzt mal. Ist in der Regel nicht sehr empfehlenswert. Gut, das heißt, dieses Marker-Displacement, wie das offiziell heißt, ist eben eine Verdopplung der effektiven Markeranzahl, produziert natürlich auch wieder das Problem der Verdeckung und des Tracings hinten dran. Ich muss mehr Marker detektieren. Aber um jetzt im Endeffekt rauszufinden, wo genau mein Hebel jetzt wirklich ist und in welche Richtung er sich verdreht, das mache ich eben durch eine Ebenenbestimmung. Aus drei Markern produziere ich eine Ebene. Damit ich diese Ebene möglichst eindeutig definieren kann, versuche ich das Displacement auf diese Ebene dann auszuführen. Ja, also ich weiß, das ist falsch, das ist falsch. Jetzt spanne ich zwischen drei bekannten Punkten, zum Beispiel Schulter, die zwei Gelenke, spanne ich eine Ebene und auf dieser Ebene wird mein Marker zusammengelegt. Weil ich kann ihn nur auf diese Ebene legen. Ich habe natürlich einen Fehler, weil die Schulter ist auch wieder draußen, aber das kann ich ja quasi umdrehen und so mich quasi dem Optimum versuchen anzunähern. Ist auch schon wieder kein Echtzeitverfahren, aber es verbessert die Qualität. Beispiel, Marker Ellbogen, zwei Marker Handgelenk, ein Marker Schulter. Und ich versuche quasi erstmal rauszufinden, wo die reale Position meines Handgelenkes ist. Hier war eine grob in der Mitte. Wenn ich die Vektoren entsprechend zusammenzähle mit dem Displacement um halb, wird er da schon irgendwo in der Mitte sein. Dann habe ich quasi eine Ebene, die sich ausspannt aus hier, hier und hier. Das ist eine Ebene. Und ich versuche dann eben quasi das Displacement des Gelenkes, also quasi wo ist dieser Joint hier, dieser Ellbogen, den versuche ich jetzt eindeutig in diese Projektionsebene hineinzusetzen. Weil der Hebel ist fest, dann kann dieses Gelenk nur eben in dieser Ebene sein. Das ist diese Hypothese, die hinten dran steht. Also das kann nicht so stehen und den Arm nach oben drehen, weil dann wäre die Ebene so gewesen. Das ist die Hypothese, die hinten dran steht. Das heißt, ich versuche dann eben die korrekte Position dieses Joints zu identifizieren, indem ich die Projektion auf die so aufgespannte Ebene, dieses Dreieck, was sich hier ergibt, zu sagen, okay, das muss eben hier, muss quasi der Koordinatenursprung für diese Rotation sein. Okay? Problem, ich mache den Algorithmus kaputt. Ja? Kolinear. Also Linie, da kann ich so viel mit baryzentrischen Koordinaten und sonst was versuchen zu arbeiten, das funktioniert nicht mehr. Ist ein Problem. Kann der Algorithmus nicht. Da fangen wir wieder mit Domain-Knowledge-Algorithmen an und sagen dann, vorher war es übrigens da, dann wird es jetzt immer noch da sein. Also quasi wir suchen den Frame, wo es gerade noch ging oder wo es dann wieder geht und sagen, okay, dann ist es halt immer noch da. Das wird sich nicht groß ändern. Das muss man halt eben, wie gesagt, Neuberechnung der Ebene in jedem Frame machen, weil ich natürlich die Position von diesem Ellbogen jedes Mal verändern kann durch eben meine Schulterbewegung. Also ich kann nicht, also das ist eben diese Hypothesenproblematik mit den Domain-Knowledge-Algorithmen. Ich kann nicht einfach sagen, das wird immer so bleiben, weil sich eben der Mensch mit sehr, sehr vielen Gelenken gleichzeitig in unterschiedliche Posen begeben kann. Und dann muss ich das entsprechend eindeutig rekonstruieren, damit ich dann eben auch dem Skelett sagen kann, das ist jetzt so. Na, ich brauche die Pose. Gut, dann kommen wir zu den Constraints. Wenn ich das auf ein Skelett anwende, zum Beispiel so eine kinematische Kette, sind Verletzungen gerade bei Markern durch Constraints sehr, sehr gut möglich. Also wenn jetzt eben mein Offset ein bisschen zu weit oben ist, dann würde quasi das hier so ein bisschen so nach oben gehen. Knallharte Verletzung des Hebels, der würde dann nämlich böse gebrochen werden. Und das ist eben auch das, was ich meine, das passiert gerade bei den Effektoren sehr, sehr häufig. Die Verletzung kann vielfältig sein. Es kann einmal sein, dass eben die Verschiebung ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu niedrig, eben auch so geoffsetet. Jeder Offset hier in diesem Effektor, den wir haben in meiner Hand, ist eine harte Verletzung eines Constraints, weil das darf nicht passieren. Und es wird noch viel schlimmer, wenn ich jetzt meine Hand eben auch irgendwo drauflege und ich habe da eine Ungenauigkeit von 5%, dann reden wir nicht darüber, dass meine Hand irgendwo darüber schwebt, das ist noch okay, sondern dass die auf einmal irgendwie im Tisch ist, was irgendwie nicht mehr okay ist. Ich bin in den Tisch gedrückt. Das heißt, ich brauche eine Korrektur der Position. Das heißt, ich muss die gesamte kinematische Kette, die sich daraus ja ergibt, ne? Also wenn meine Basis da unten ist, ich muss die gesamte kinematische Kette neu berechnen, damit dieses Constraint auf einmal erfüllt ist. Das sind wir so bei dem Fabric oder bei dem CCD-Algorithmus, der versucht, das wieder zu korrigieren, ja? Der dann zurückgeht und sagt, okay, die Position, die anderen waren ja relativ okay, Fehlerverpflanzung passiert. Das heißt, wo muss ich was minimalst anpassen, damit ich jetzt meinen Endeffektor genau dahin positioniere, damit er irgendwie nicht halber in der Wand hängt. Hand ist ein Punkt. Zweiter sind normale Walk Cycles, also wenn eine Person geht. Das ist auch das, was man in Computerspielen am häufigsten als Fehler findet, weil es auch gar nicht so einfach zu beheben ist, wie es im ersten Moment klingt. Nämlich, dass man eben irgendwie über eine Ebene geht, aber eigentlich ist es nicht eben, sondern sieht visuell nur so aus, als wäre es eben. Es ist eigentlich komplett uneben, Gräserlandschaft, Berghügel, whatever. Und da ist sehr, sehr viel Objektpenetration drin. Das heißt, da sind die Endeffektoren, verletzen die Constraints, dass sie eigentlich nicht in quasi die Umgebung einbluten dürfen. Ja, es gibt Constraint-Verletzungen innerhalb des Skeletts und es gibt Constraint-Verletzungen innerhalb des Szenarios, wo ich sie einsetze. Okay, die Datenspeicherung auch mal kurz anreißen. Wir reden ja nur darüber, dass wir einen Haufen Daten speichern. Wie speichern wir die Daten eigentlich? Typischerweise werden sie oft geteilt. Das heißt, ich habe einmal eine Beschreibung der kinematischen Kette selbst. Wie hängen die zusammen? Was sind Vorrotationen? Was sind Degrees of Freedom? Was sind Hebellängen etc.? Welche Marker sind diesen Positionen jeweils zugeordnet, damit ich quasi eine Beschreibung der Informationen habe? Und dann kommt nur noch eine lange Sequenz von entsprechenden Markerpositionen, die sagt, da befindet sich das jetzt. Acclaim und BioVision sind da relativ bekannt, was Datenformate betrifft. Die sind alle relativ unspektakulär, sind sehr, sehr ähnlich zu dem, was man aus OBJ-Formaten im 3D-Bereich kennt. Das sind Textvarianten, wo einfach sequenziell runtergeschrieben wird, was das ist. Also Binärformate braucht man da nicht, also das hilft in der Regel wenig. Und so wird das entsprechend einfach direkt kodiert. Typischerweise eben in einer Hierarchiebeschreibung über Gelenke und Hebel, indem ich dann sage, okay, das ist die Wound, da gibt es einen Joint, der hat einen Namen, das ist Jess, da gibt es ein Offset von 0,5,210, also irgendwie in der Y-Achse verschoben. Und dann gibt es da 3 Degrees of Freedom, der kann sich eben in 3 Rotationsrichtungen bewegen. Es gibt folgende Limits, mehr kann er sich nicht bewegen. Und das ist einmal die entsprechende Test, die Beschreibung, wie diese kinematische Kette beschrieben wird. Und am Ende kommen dazu dann die Markerpositionen, die dann identifizieren, beziehungsweise die einzelnen Posen dazu, die das dann entsprechend identifizieren. Es müssen nicht nur Markerpositionen sein, können auch schon die interpolierten Daten sein. Vom Retargeting habe ich schon gesprochen. Das, wofür Andy Serkis auch am bekanntesten ist, ist nicht, dass er sich selber spielt, sondern dass er zum Beispiel Gollum spielt oder Smaug. Ich sage jetzt mal, er sieht nicht aus wie Gollum und er sieht auch nicht aus wie Smaug. Das heißt, das Problem ist, der Schauspieler, der das eigentlich spielt, wird am Ende nicht so aussehen. Das heißt, er hat eine ganz andere Körpergeometrie, er hat eine ganz andere Körpergröße, er hat eine ganz andere unterschiedlichste Repräsentation, die man sonst eigentlich nicht hat. Ja. Nehmen wir mal, er hat einen Rhinoceros-Kopf. Einfach mal irgendwas Riesengroßes, was er eigentlich so nicht hätte, aber sonst bewegt er sich relativ normal humanoid, weil das war ja das, warum wir überhaupt Motion Capturing gemacht haben, sonst hätten wir eine andere Technik genommen. Das heißt, wir müssen die Constraints des Ziels verwenden, um eben mögliche Probleme, die entstehen, einfach mal zu lösen. Floor Penetration ist eins, das hatte ich ja schon angesprochen. Das heißt, dass mein Fuß eben nicht irgendwo durchgeht oder ich auf einmal mit einem Hindernis kollabiere. Ja, ich sage jetzt einfach mal, ich bin 5 Meter breiter und ich laufe jetzt einfach mal hier so locker an dem Stuhl vorbei. Das würde irgendwie relativ schlecht gehen. Ja, das muss ich dem Schauspieler durchaus sagen, dass er so nicht laufen darf. Das kann ich dann nochmal im Place korrigieren. Aber das ist auch nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll. Manchmal will man ja auch, dass dann mit Objekten entsprechend interagiert wird, wo dann andere Animationsteile losgehen. Sliding ist so ein generelles Problem, was auch auftritt, dass man anstatt zu laufen, das quasi so ein Rutschen entsprechend wahrnimmt. Das gibt bei jeder Interaktion mit jedem Objekt, kann das stattfinden. Und das größte Problem eben, ich kann mit mir selber kollidieren. Beispiel Rhinoceroskopf, irgendwie so ein Riesenteil, ich mach mal so. Schlecht. Mein Arm ist in meinem Kopf, schießt quer durch und schaut oben raus. Würde ich gerne versuchen zu vermeiden. Das kann ich entsprechend über die Constraints natürlich machen, indem ich dann sage, jede Bewegung, die größer geht, wird einfach abgeschnitten, mehr geht nicht und sämtliche Markerpositionen werden ignoriert. Das ist durchaus eine der Möglichkeiten, die gemacht wird. Und das ist auch eine der Möglichkeiten, die man sehr, sehr oft anwenden muss, weil das finale 3D-Objekt, das ich quasi beim Retargeting verwenden werde, zur Zeit der Aufnahme des Motion Capturing noch gar nicht fertig ist. Ich weiß, ungefähr so groß wird es sein. Und ich sage, bitte nicht höher als das. Und dann sage ich, ein Stückchen höher hätte er sich schon noch bewegen können. Ich kann ihn natürlich jetzt nochmal einladen und nochmal einen Haufen Geld bezahlen und nochmal alles neu verarbeiten. Ich kann auch einfach reingehen, über sogenannte Space-Time Non-Linear Constraint Optimization Probleme reden und versuchen, das darin eben zu optimieren. Anstatt jetzt nochmal den lieben Schauspieler zu bitten, mir nochmal mehr Daten zu produzieren. Und das sind eben genau die Bereiche, in denen dann sehr viel algorithmisches Wissen hineinfällt, in dem das dann eben versucht wird zu optimieren, damit das nicht passiert und zu sagen, okay, was kann ich denn noch bewegen, wenn jetzt hier eine Kollision wäre? Und was wäre denn ein typisches Verhalten, wie sich so eine kinematische Kette bewegen müsste, weil sie weiß im Endeffekt, da wird was im Weg sein und deswegen wird sie sich vorher schon anders verhalten. Sie wird nicht stumpf irgendwie dagegen knallen und dann weiter winken, sondern die wird vorher schon irgendwas anderes damit machen. Und das sind dann die entsprechenden Optimierungsalgorithmen, die da stehen. So, das letzte, was wir noch haben, ist die sogenannte neutrale Position. Vor und nach einer Aktion wird quasi immer diese neutrale Position eingenommen. Das ist quasi sozusagen Frame 0, von dem wir ausgehen. Oft findet man diese Posen, von denen man ausgeht, das ist quasi der Null-Frame. Eine Person steht so da, zweite Variante, die Arme sind nach unten und dann wird das gemacht, was man will. Warum? Ich kann zwischen jeder einzelnen kinematischen Reihenfolge entsprechend interpolieren. Ich kann auch entsprechend frei zwischendrin blenden, weil ich immer ein Bezugssystem habe. Ist natürlich nicht immer wünschenswert, so stehen die meisten Leute halt nun mal nicht da. Das ist halt nicht. Ja, aber das ist quasi so, man versucht dann wieder in die neutrale Position zu gehen und das ist dann quasi, okay, jetzt kommt irgendwie die Idle Animation oder sowas, versucht er irgendwie bei Fußball dann eben schon abzupassen, wann der nächste Ball kommt oder wenn er lossprintet. Das ist quasi immer das neutrale Bild. Die Überblendung muss man vorsichtig machen. Die Bewegungen sollen hier sehr, sehr ähnlich sein. Also ich kann nicht einfach mal sagen, ich springe und im nächsten Moment sitze ich übrigens. Das funktioniert nicht. Das Animationssystem macht das. Nur wenn eine Person im Fliegen anfängt, sich hinzusetzen und dann irgendwie smooth auf dem Boden landet, sieht das sehr unglaubwürdig aus. Nicht, dass es heißt, es geht nicht. Nein, das sieht komisch aus. Die Degrees of Freedom Difference ist hier etwas, was man als Indikator verwenden kann, wenn man das nicht rein visuell lösen möchte. Ich kann natürlich sämtliche Constraints versuchen zu definieren. Wir sind Informatiker, wir wollen, dass das der Computer für uns macht und die Freiheitsgrade können da entsprechend helfen, zu identifizieren, welche Parameter darf ich denn anfassen. Sehr, sehr einfach zum Beispiel, wenn ich eine Animation habe, in der meine Beine keine Rolle spielen, weil diese Degrees of Freedom sich nicht ändern in den ganzen Posen, dann kann ich darauf zum Beispiel eine Animation machen, in der mein Oberkörper sich verändert, ohne dass da irgendwas Schlimmes passiert. Und wenn das quasi jeweils eindeutig voneinander getrennt ist, kann ich anfangen zu winken und zu laufen. Ich kann aber auch stehen und nur winken oder ich kann auch laufen ohne zu winken. Die kann ich beliebig miteinander verknüpfen. Diese Bewegungsgraphen, die man daraus extrapolieren kann, sind typischerweise in verschiedenen Datenbankensystemen gespeichert, eben nach zum Beispiel der DOF-Differenz. Und man sucht the best fitting für dieses aktuelle Szenario, je nach Zustandsgrafen, den ich gerade beschreiben möchte, mit jetzt soll der Charakter bitte rennen. Damit er rennen kann, muss ich quasi von, sagen wir mal, sitzen in die Rennensituation überkommen und da suche ich quasi den minimalen Pfad hindurch, der mir beschreibt, wie kommt diese aktuelle Position zu dieser Rennanimation. Das ist ja quasi das Ziel. Möchte ich nicht immer alles vorgeben. Ich habe sämtliche Animationen, schmeiße ich in eine Datenbank und er findet mir das raus. Und das ist auch das, was die ganzen Computerspiele im Endeffekt dann auch hinten dran treiben, um eben schnell zu identifizieren, wie kann ich jetzt meinen Fußballspieler in quasi eine Verteidigungspose bringen oder eben in Sprint, um eben dem Ball nachzurennen, oder er nimmt gerade den Ball an. Ja, dann kann er auch nicht mehr im Vollsprint sein, weil dann kriegt er den Ball nicht mehr, etc. etc. Und das sind die ganzen Algorithmen, die da hinten dran laufen. Weitere Anwendung, hier auch mal ein Bild von Andy Serkis, ich rede immer nur davon. Facial Motion Capture, das ist auch das, was eben dann relativ wichtig ist, wenn eben solche retargeted Objekte reden sollen oder irgendwie Mimik ausdrücken sollen. Dann gibt es eben feste Kamerasysteme, die dann eben das Gesicht abtasten, indem das Gesicht dann mit vielen Markern versehen wird. Das ist jetzt noch mit relativ wenigen. Da gibt es auch durchaus Anwendungen, wo das ganze Gesicht mit Markern voll ist. Ist auch hier wesentlich einfacher, geht mit einer Monokamera. Da brauche ich kein Stereokamerasystem, weil das Gesicht nicht irgendwo auf einmal woanders sein wird. Das heißt, das kann ich im Monokamerasystem über die Zeit entsprechend extrapolieren. Da das eh retargeted wird, muss ich dann nur sagen, okay, wo ist dieser Marker auf der Nase? Die Nase bei dem Affen ist eben da und dann kann ich das eindeutig zuweisen. Dann muss ich mir nur noch um das Morphing Gedanken machen von dem 3D-Objekt, damit das entsprechend gut miteinander funktioniert. Eben auch häufig in Kombination mit normalen Motion Capture. Das findet man auch sehr häufig. Das ist auch das, was man da oben sieht. Das heißt, er hat den Anzug schon an, hat die Kamera vor der Nase mit quasi den Markern und bewegt sich durch eine für ihn glaubwürdige 3D-Szene durch und spricht seine Sätze. Das macht zum Beispiel beim Hobbit ist das drin. Kann ich nochmal raussuchen. Glaube ich, habe ich sogar. Bin mir gerade nicht sicher, kann man aber schnell finden. Wo er dann quasi seine Lines spricht. Ja, während er sich quasi als Drache quasi durch seinen Hort hindurch bewegt. Das war im Hobbit ja der Fall. Das ist entsprechend auch wieder mit und ohne Marker möglich. Wie gesagt, mit Marker ist die Detektionsrate einfach wesentlich besser und die Qualität in der Regel wesentlich höher. Unter der Prämisse, dass man die Marker klein genug macht und an die entsprechend wichtigen Positionen bringt, die man auch detektieren möchte. Ja, es macht wenig Sinn, sie irgendwo festzumachen, wo sich nichts verändern kann. Facial Motion Capture ist extrem spannend aus wissenschaftlicher Sicht, weil menschliche Wahrnehmung extrem darauf getrimmt ist, Gesichter zu detektieren. Das heißt, wir Menschen sind extrem darauf geeicht, Gesichter zu sehen. Deswegen sieht man fast auch überall in Natur irgendwo A, bekannte Objekte und am meisten irgendwie Gesichter. Gibt es am häufigsten, weil das ist das einfach das Muster, auf das wir von klein auf trainiert werden, eben auf die Eltern, die Mutter zu schauen und das entsprechend zu erkennen, weil das ist eben der wichtigste Bezugspunkt zur damaligen Zeit und das pflanzt sich sozial einfach so entsprechend fort. Gut, nächstes Thema, Structured Light. Also wir hatten jetzt im Endeffekt die Rekonstruktion aus einem 3D-Setting, das heißt, wir haben mehrere Kamerasituationen und jetzt kommt ein schlauer Student um die Ecke und sagt, meine Kinect hat aber nur eine Kamera. Aber sie erkennt trotzdem meine 3D-Pose. Wie machen die das? Die Antwort bei der Kinect 1, also das ohne 1, weil Kinect 2 wurde erst in Nummerierung eingeführt, ist durch die Projektion eines bekannten Musters. Aufgrund der Deformation dieses Musters kann ich eine Tiefenkarte rekonstruieren und diese Rekonstruktion der Tiefenkarte kann ich nehmen, um herauszufinden, wo sich entsprechende einzelne 3D-Objekte befinden durch eine sehr, sehr einfache Segmentierung. Das gehen wir jetzt mal durch, wie das funktioniert. Das zugehörige Paper findet sich schon 2003, die Kinect kam 2009, 2010 auf den Markt, also es hat auch ein bisschen gedauert. Das ist eine sogenannte Correspondence Disparity Map, die man da versucht da herauszufinden, also das, was man auch in normaler 3D-Rekonstruktion aus Stereobildern macht, nur mit dem Unterschied, ich nehme nur ein Bildsignal hier mit hinten rein. Ich habe diese Hand, Auf diese Hand wird ein mir bekanntes Muster projiziert. Das sieht dem anderen, was wir gerade gesehen haben, sehr, sehr ähnlich. Und aus dem kann ich entsprechend dieses rekonstruieren. So könnte ich zum Beispiel auch Fingerbewegung Motion Capture, weil ich eben ein 3D-Modell daraus extrahieren kann. Und dieses 3D-Modell kann ich eben durch Machine Learning-Algorithmen wieder auf ein Skelett abbilden, um daraus dann entsprechend einzelne Posen abzuleiten. Gut, das Prinzip ist relativ einfach. Ich habe mein fest vorgegebenes Muster. Dieses wird durch einen Illuminanten in die Szene geworfen. Ich habe eine Kamera, die dieses dann entsprechend wieder aufnimmt. Die befinden sich in einer fest vorgegebenen Disparität zueinander. Das heißt, ich kenne das Displacement zwischen diesen beiden. Sie befinden sich idealerweise auch auf einer Achse, was bei der Kinect durchaus auch der Fall ist. Das ist ein festes Gerät, die sind nicht irgendwie so verschoben. Und der detektiert im Endeffekt, was für ein Muster ist denn jetzt wirklich da rausgekommen. Und aufgrund dieser entsprechenden Verschiebung kann ich einmal zwei Parameter mit hineinnehmen, nämlich die sogenannte Scanline an dieser Stelle. Ein Projektor muss das auch der Reihenfolge wieder durchgehen und eine Kamera kann das auch nur Scanline-mäßig wieder auslesen. Das heißt, Zeile 1 von Projektor, Zeile 1 von Kamera. Und die Frage ist, das habe ich hier rausgeschickt, blau. Wo findet er denn blau? In welchem Pixel? Das erste Blau, ausgehend von links oben. Und so geht das dann entsprechend durch. Und so matche ich quasi die einzelnen Werte zusammen in einer 2D-Karte und kann dann eben sagen, wie weit hat sich das Signal von dem linken zu dem rechten verschoben. Diese Disparität kann ich dann entsprechend nehmen aufgrund der mir bekannten Abstände der Kamera und kann daraus extrahieren, wie tief das ist. Das ist die gesamte Magic. Nochmal ein bisschen anders dargestellt. Das heißt, ich habe eben einen Laser, der oder einen Projektor an dieser Stelle, der auf dieses Objekt reinschießt. Ich weiß quasi, wie weit der Winkel hier ist. Also jetzt mal ein langsames System, ein Laser, der quasi das ganze System abscannt, der Reihe nach. Und wir detektieren in der Kamera immer dann, wo kam die Antwort hin rein. Das heißt, die sind beide achsenparallel. Ich kenne den Winkel, weil ich weiß, wann habe ich dieses Signal rausgeschossen durch den Laser. Ich kenne also den Winkel. Dann weiß ich quasi, weil die Achsen parallel sind, wann ist das hier reingekommen. Ich kenne den Winkel. Ja, mit der Line of Sight, die hier hinten dran steht. Das ist eine Lochkamera an dieser Stelle. Und kann dann in der Bildebene entsprechend detektieren, wo war das jetzt. Ja. Kann daraus den Winkel rekonstruieren, weiß quasi, ich habe es unter Winkel Alpha rausgeschickt, unter Winkel Beta ist es reingekommen. Die zwei stehen in einer Disparität zueinander, hier in dem Fall B. Und daraus kann ich eben eine Tiefenkarte rekonstruieren. Da dieses Verfahren mit einem Laser, also das ist ja ein idealisiertes System, ich mache das quasi für jeden Winkel einmal durch, ziemlich ineffizient ist, was die Performance betrifft, geht man da natürlich ein bisschen andere Technik rein. Und sagt dann eben, ich projiziere dieses Muster da drauf. Weil dieses Muster ist einmal fest unter der Annahme, dass ich eine eindeutige Identifikation der Streifen machen kann und sagen kann, welcher Winkel war das. Und was machen wir Informatiker immer dann, wenn es irgendwie um möglichst gute Definitionen für eindeutige Dinge geht? Wir fragen Mathematiker und suchen mal in der Literatur und finden rein zufällig De Bruyne, der sagt, also so, auch so ein, mehr so in der Informatik eigentlich unterwegs, aber generell Mathematik an dieser Stelle. Wir haben ein Alphabet A und suchen oder wollen Wörter der Länge N haben mit quasi jedes mögliche Wort ist zusammenhängendes Teilwort von B und B ist minimal. Was wollen wir haben? So. Beispiel 2,2. Wir haben ein Alphabet der Größe 2. In diesem Alphabet soll jedes mögliche Teilwort von 0 und 1 quasi enthalten sein. Und die Länge von diesem Ding soll minimal sein. Ich kann kein kürzeres Wort definieren. Also bei 0 und 1, den binären Folgen, kann ich das relativ gut machen. Da gibt es 0, 0, 0, 1, 1, 1 und 1, 0. Ich kann hier wieder sequenzieren. Das ist quasi modulo gedacht. Es sind alle Wörter drin. Ich habe jetzt keine Kombination vergessen. Wenn ich quasi Dreier-Sequenzen haben will, über das Alphabet der Größe 2, also wieder 0 und 1, gibt es 000, 001, 010, 101, 011, 111, 111 und 110. Das Wort ist minimal. Ich kann kein kürzeres Wort mehr definieren, in dem alle kombinatorischen Möglichkeiten dieser zwei Zahlen an dieser Stelle vorkommt. Es ist nicht eindeutig. Ich kann eben auch diese Kombination da drüben nehmen. Lese ich jetzt nicht vor. Aber das ist das, was ein De Bruijn-Wort ausmacht. Also quasi jedes einzelne Wort ist ein entsprechender Subteil da drin. Ich kann quasi, wenn ich die entsprechende Länge finde und ich kenne das Wort, also das hier, kann ich sagen, wo in dem Wort bist du? Ich kann es eindeutig sagen, weil es taucht ja nur einmal darin auf. Wenn das Wort lang genug ist und die Subsequenz groß genug ist, dann kann ich daraus quasi ein Farbmuster dann auch generieren, ein Streifenmuster oder ein Gittermuster. Ich muss im Endeffekt jetzt nur noch die Umkehrung machen und sagen, wie groß ist eigentlich das, was meine Kamera sinnvoll detektieren kann? Das ist quasi mein Teilwort. Und jetzt muss ich die Frage beantworten, wenn ich dieses Teilwort relativ gut detektieren will und ich möchte quasi das Wort so groß wie ich kann machen, damit ich es eindeutig definieren kann, wie groß muss das Wort sein? Was man ja sieht, die Wörter sind nicht unendlich lang. Ja, irgendwann bin ich einfach am Limit. Und dann muss ich dann auch sagen, okay, wie gut kann ich das denn im Endeffekt da detektieren? Also wenn ich jetzt jedes Wort quasi die komplette Zeile auffülle, dann gibt es natürlich ein Modulo-Problem. Irgendwann komme ich an die Stelle, dass ich sage, da musst du gesprungen sein oder das ist jetzt, ich kann die Winkel nicht mehr auseinanderhalten. Ja, das geht nicht. Aber die Frage, wie groß ist das? Also wie groß nehme ich an, dass der maximale Winkel sein kann, den ich versuche zu detektieren? Weil wir wollen ja Winkel finden. Gut. Und der Algorithmus, wenn ich das dann habe und das entsprechend definiert habe und sage, okay, der größte Winkel, den ich finden kann, ist 45 Grad, was schon riesig wäre, ein bisschen weniger bei der Kinect, das sind glaube ich 15 Grad, keine Garantie, müsst ihr mal nachlesen, das ist auf jeden Fall kleiner, kann ich dann sagen, okay, meine Kamera detektiert jetzt das, er hat folgendes Muster gefunden, rot, grün, blau, gelb, grün zum Beispiel. Wo in der De Bruijn-Folge von dem Gitter, das ich projiziert habe, liegt das? Das liegt an Stelle 17, Index 17. Und dann kann ich eben auch ausgehend von der Projektion, ich weiß ja, dass es ein festes Gitter ist, hat eine feste Projektionsgröße, kann ich sagen, das ist Winkel X. Detektiert habe ich es ja sowieso schon, da weiß ich den Winkel, Beta kenne ich, weil da habe ich es ja gefunden. Jetzt habe ich Alpha bestimmt, ich kann die Tiefe ausrechnen. Magie. Ist das nicht toll? So ein bisschen Mathematik, ein bisschen Informatik hinten dran. Und schon können wir mit einer Monokamera Tiefe rausfinden. Problem, ich kenne jetzt das Tiefenmodell. Also ich kann Ihnen eine Tiefenkarte geben, wie ich so da stehe. Sie wissen aber noch nicht, wie mein Skelett ist. Microsoft war nicht dumm, hat Machine Learning gemacht. Sie haben, ungelogen, das ist ein Paper, 100.000 Tiefenkarten mit Skelettdaten produziert. Also da war jemand fleißig, wirklich fleißig. Also die haben das gemarkt, persönlich, mit 100.000 Karten. Die haben 100.000 Tiefenbilder produziert und haben gesagt, das Skelett steht so. Die haben, wenn das wahrscheinlich irgendwie synthetisiert haben, aber es ist trotzdem noch ein Haufen Arbeit. Das haben sie eben in den RDF reingeschmissen, also randomisierte Forest hinten dran, und haben quasi damit Körperteile identifiziert. Quasi Arm, also linke Arm, rechter Arm, Oberkörper, Bein. Das ist auch im Endeffekt das, was man ja aus der Kinect rausbekommt. Und die setzen sie dann im Endeffekt zusammen und sagen, so sieht das Skelett aus. Und der Entscheidungsbaum ist dann halt relativ einfach. Sie gehen entsprechend durch, mit welcher Wahrscheinlichkeit könnte das entsprechend da drin sein, wie viel Abdeckung habe ich in dem Bereich und damit finde ich das entsprechend durch. Ist nicht so spannend. Das, was man aber dann macht bei dem zufälligen Entscheidungswald, ist eine zufällige Frage zu machen. Ich versuche, die Kategorisierung der Fragen zu finden, quasi die Pixelzugehörigkeit. Bist du ein Arm? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist diese Pixelmenge, dieser Pixelbreite, den ich dir gerade schicke, ein Arm? oder bist du ein Oberkörper? Das ist diese zufällige Frage, die da quasi kommt, damit dieser zufällige Entscheidungswald auch eine Entscheidung fällen kann. Und die Entropie entscheidet dann hinten nach quasi, also wie groß ist der Informationsgehalt, den ich daraus ziehen kann, ob das entsprechend dann auch ein Arm ist. Weil ich genug Informationen darüber habe, dass es ein Arm sein könnte, gehe ich davon aus, dass es ein Arm ist. Und am Beispiel Kinect war es dann, Zitat hier, to keep the training times down, we employ a distributed implementation. Training three trees to depth 20 from 1 million images takes about 1 day on a 1000 core cluster. Ja, es ist, man muss ja immer noch davon ausgehen, dass sie diese 1 Million Bilder auch irgendwie produziert haben. Ne? Also die haben alle nichts zu tun gehabt. Also es ist schon sehr beeindruckend. Und selbst wenn man das macht, muss man noch quasi immer noch einen Algorithmus anwenden, um die quasi die Datenmenge gut zu fitten. Das ist der sogenannte Mean-Shift-Algorithmus, der hinten dran dann noch Anwendung findet. Also ich finde irgendwas, das könnte ein Körperteil sein, damit diese Schätzung besser wird, nehme ich den sogenannten Mean-Shift-Algorithmus. Ich habe also hier sehr viele Daten, da sehr wenig Daten, versuche das quasi mal zu den vielen Daten hinzubewegen, weil dann kann ich eine bessere Aussage darüber treffen. Algorithmus läuft eigentlich relativ einfach. Ich habe hier meine Region of Interest, das ist der Mittelpunkt. Das ist quasi der geschätzte Trajektorie, wo ich hingehen muss, weil hier eine größere Dichteverteilung ist. Und dann läuft er quasi iterativ darüber, bis er eben an einen Punkt kommt und sagt, okay, verschieb dich hier mehr. Das ist sehr intuitiv zu beschreiben, wie Mean Shift an dieser Stelle geht. Also, ich habe einen zufälligen Entscheidungswald. Nachdem ich diese Entscheidung gefällt habe, nehme ich den Mean-Shift-Algorithmus, um eine relativ gute Dichte zu finden, wo ist denn jetzt der Arm, nachdem ich weiß, dass der Arm da ist, muss ich ja das Skelett da drin noch embedden, das mache ich mit Mean-Shift. Und dann muss ich immer noch verbessern, weil es immer noch nicht gut ist. Erstens, also bis zum Mean-Shift ist die Standard-Kinect gewesen. Und auf dem hat die Wissenschaft quasi das nochmal besser gemacht. Erstens, Verdeckungen sind immer noch ein Problem. Also was macht mein Arm, wenn er hinten ist? Das können Sie mit der Kinect auch gerne mal ausprobieren. Da passieren lustige Dinge. Typischerweise ist der Arm weg. Der ist einfach nicht mehr da. Das ist auch nicht relevant. Habe ich keine Daten zu. Das ist halt einarmig. Das ist ja nicht schlimm. Diese Verdeckungsproblematik muss man irgendwie lösen. Man nutzt in der Regel Frame-to-Frame-Coherence, also was im Bild vorher war, war richtig und es wird im nächsten Bild auch noch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit genau dasselbe sein. Also die Änderungen pro Bild sind nicht sehr groß. Die gehen eher über einen größeren Zeitrahmen. Und man versucht sogenannte Pfadrekonstruktionen zu machen, also eben Trajektorien nachzuzeichnen, damit man weiß, wo kommst du her, wo wirst du wahrscheinlich hingehen, damit diese Heuristik besser wird. Das ist dann eben auch die Schätzung, die hinten dran steht, um eben auch in Kombination mit Constraints eine gute Schätzung abzuliefern, wie könnte jetzt der Arm denn wirklich genau stehen. Nicht, dass du dann, ich meine, wenn ich jetzt den Mean-Shift mache und mein Arm dann irgendwie sagt, okay, der muss jetzt aber, da unten war das Sampling besser, du musst jetzt mehr nach unten biegen und es geht halt einfach nicht, damit das halt eben nicht passiert. Und das sind dann eben die Erkenntnisse, die McCormick damals publiziert hat mit der Heuristik, wenn die Daten entsprechend so reinkommen, kann er eben dieses Skelett daraus produzieren. Das sind so die typischen Kinect-Skelette, die rauskommen. Das ist quasi zur Orientierung des Oberkörpers mit den Schultern, Armen, hier dann die entsprechenden Beine. Und ohne war es im Endeffekt, ja, ich habe eigentlich keine, also er steht ja so zur Kinect, also der Arm ist nicht sichtbar. Und er rekonstruiert quasi den Subteil daraus aus dem Körper. Also wenn mein Körper hier drüber legen würde, würde er quasi nahtlos damit übergehen. Gegenüber das, was ich gesagt habe, man sieht den Arm nicht mehr, ja, der macht halt irgendwas. Also der fliegt relativ um. Ich krieg's nicht hin. Also ich kann meinen Arm so nicht verdrehen. Ist hinten dran, ne? Also tut weh, irgendwie. Aber Kinect sagt, das kommt raus. Obwohl wir 100.000 tiefen Karten in einen zufälligen Entscheidungswald mit einem Mean-Shift-Algorithmus, um ein Skelett zu rekonstruieren. Also, das alles hat nicht geholfen. Aber es ist echtzeitfähig. Mit mehreren Leuten. Das war sehr beeindruckend zur damaligen Zeit. Trotzdem haben sie sich dazu entschlossen, für die nächste Variante ein bisschen was anderes zu nehmen. nämlich eine sogenannte Time-of-Flight-Kamera. Was für ein Flug wird hier gemessen? Die Zeit, die das Licht braucht, um da entsprechend zu traversieren. Wir reden auch hier von Kurzdistanzen. Also das ist erst möglich, seitdem da Hochleistungschips mit entsprechender Genauigkeit eben in so ein kleines Gerät gepackt werden können. Das ist noch nicht so lange der Fall. Damit ich eben auch die notwendigen Zeitunterschiede gut bestimmen kann. Damit ich sagen kann, wie weit ist das eigentlich von mir entfernt. Das ist das auch, was man quasi dann auch vorberechnen kann, was sie dann durch die Lasermessgeräte inzwischen auch in jedem Baumarkt kaufen können, um rauszufinden, wie weit ist die Wand von mir weg. Das sind 4,9 Meter. Ja, 4,9 Meter sind vielleicht schon okay. Ich würde aber gerne wissen, dass es 4,887312,57 Meter sind, weil ich das ein bisschen genauer brauche. Weil das macht schon noch einen Unterschied, ob da 2 cm mehr oder weniger sind. Und je genauer das werden muss, desto aufwendiger ist das Gerät, desto aufwendiger muss die Rechenleistung, desto genauer muss ich das ausrechnen, desto besser muss die Zeitmessung insbesondere sein, die da hinten reingeht. Jetzt fragt man sich natürlich, wie finde ich denn raus, dass überhaupt ein Lichtstrahl da wieder zurückkommt, und das ist ein Impulsverfahren. Sie wissen, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist. Weil sie elektromagnetisch ist, kann ich ihr eben auch einen Impuls geben, quasi eine Polarisierung an dieser Stelle, indem ich sage, okay, du bist jetzt so entsprechend orientiert und wenn du genau so zurückkommst, dann weiß ich, dass du das warst. Naja, so genau kommt sie nicht zurück, die wird gedreht, das muss man wissen, aber dann kann ich das entsprechend auch rausfinden. Das heißt, ich habe einen Lichtemitter, der geht raus, das kommt zurück und an dieser Stelle weiß ich entsprechend, was quasi versendet wurde. Es ist mit Lasern sehr, sehr einfach, weil die sind ja schon gepulst. Das machen sie ziemlich gut. Wenn ich halt was anderes nehme, wird es ein bisschen schwieriger. Deswegen in der Regel Laser. Toll. Das, was ich natürlich dann rauskriege, weil für jedes Objekt, das ich natürlich dann absampeln kann, also für jede Response, die ich bekomme, kann ich natürlich dann sagen, was war denn eigentlich die Distanz zu meiner Kamera. Das gibt mir schon direkt eine Tiefenkarte. Das Funktionsprinzip ist da relativ einfach. Ich suche die Distanz d, die ich ausrechnen kann über Lichtgeschwindigkeit durch zweimal die Frequenz des jeweiligen Pulses, den ich hier entsprechend verwende, durch die Phasenorientierung durch 2π. Na gut, 2π ist auch schon ein bisschen schwieriger jetzt genau zu bestimmen, aber das kann man relativ gut approximieren. Und damit kann ich genau herausfinden, wie weit bist du weg. Und hier ist die große, große Einschränkung, um das eindeutig zu identifizieren, das ist diese Phasenverschiebung d. Weil jedes Objekt bei jeder Interaktion, eine elektromagnetische Interaktion zwischen zwei Objekten, führt zu einer Phasenverschiebung. Immer. Das Problem ist, ich kenne sie nicht immer. Die Hoffnung ist, wenn es genau zurückkommt, ist sie genau um 90 Grad phasenverschoben. Das ist die Hoffnung. Die funktioniert aber nicht immer. Es gibt auch Objekte, die drehen das ein bisschen anders. Anyway, kommen wir noch drauf. Das heißt, ich habe hier meinen Laser, der Licht emittiert in einer Frequenz. Das Objekt wirft das entsprechend zurück und wird durch meinen Detektor entsprechend erfasst. Und ich kann quasi sagen, wie lange hat das gedauert, bis das passiert ist. Die Phase ist mir bekannt. Die Phasenverschiebung kann ich auch definieren. Ich setze das rein und quasi das Delta dieser Phasenverschiebung. Also wie weit hat sich jetzt die Phase da gedreht? Weil das hängt ja davon ab, wo das jetzt reflektiert wird. Definiert mir ja quasi, wie weit sind wir auseinander. Weil die Frequenz ist fest, also das fängt nicht einfach an, wird aus rotem Licht wird nicht einfach grünes Licht, also das passiert nicht, sondern die Frequenz ist fest. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante, Pi ist eine Konstante. Das Einzige, was ich ändern kann, ist quasi die Phase. Und die Frage ist, wie hat sich die Phase geändert? Wie gesagt, eine feste Drehung um 90 Grad ist in der Regel drin, aber die kann ich damit reinrechnen. Das ist nicht das Problem, die Polare bleibt nur noch, wie weit ist der Rest quasi geschiftet. Und dieser Delta sagt mir genau, wie weit ist dieses Objekt entfernt. Gut. Hier nochmal ein bisschen anders dargestellt. Das heißt, ich habe hier quasi dieses gepulste Signal, also Signal da, Signal nicht da, Signal da, also was ein Laser relativ gut kann. Ich kann es auch mit Polarisierung, geht das auch, nur nicht ganz so gut, weil die Detektion vom Polarisierten nicht ganz so super ist, aber geht auch. Das schicken wir raus und das, was entsprechend zurückkommt, ist eben so ein phasenverschobenes Signal. Es kommt ein bisschen später oder ein bisschen versetzter. Und genau diese Intervalle versuchen wir dann entsprechend zu detektieren. Und man benutzt in der Regel mehrere Kontrollsignale. Ich nehme nicht nur quasi das erste Signal, was zurückkommt, sondern ich versuche es mit mehreren zu machen, um möglichst den Fehler daraus zu x'en, dass ich irgendwas falsch gemessen habe. Nicht, dass es auf einmal 10 Meter sind, dann wieder nur 3 und dann wieder 5, sondern dass das möglichst konsistent ist. Und auf Basis dieser Differenz kann ich dann entsprechend bestimmen, wie weit das entsprechend verschoben ist. Die maximal eindeutige Distanz ist c durch 2f. Also Lichtgeschwindigkeit durch 2 mal die Frequenz. Das ist die maximale Distanz, die ich bestimmen kann. Mehr geht nicht. Danach wiederholt sich das Signal. Also quasi, ich habe eine komplette Phasenverschiebung gemacht. Die zwei sind wieder identisch und dann kann ich nicht mehr sagen, ob da ein Delta drin ist. Das ist einfach, mehr geht nicht. Also Phase, Sinus, Cosinus Zerlegung, ich kann die nicht mehr auseinanderhalten. Die Wiederholung macht das entsprechend uneindeutig, weil es ist ja gepulst, das heißt, das ist als Sinus oder Cosinus darstellbar. Und die Frage ist natürlich, was mache ich mit Distanzen, die größer sind als ein Phasenschrift? Also ich kann natürlich versuchen, die Frequenz irgendwie so zu wählen, dass ich das maximiere. Kriege ich natürlich nicht hin, weil da bräuchte ich Laser, die extrem hochenergetisch sind. Die sind in der Regel sehr hochproblematisch, damit die Frequenz groß wird, weil sie ist groß, damit das quasi sich schön sinnvoll ausxt und nicht kaputt geht, muss ich das irgendwie zusammenbringen. Also ich brauche eine relativ lange Lambda, relativ lange Wellenlänge. Ja. Das heißt, also ich brauche was man dann bräuchte, ist dann mehr so eine Mikrowellenstrahlung in die Richtung. Und damit die gut detektierbar wird, muss ich da echt viel Energie reinpumpen. Und damit, was passiert, wenn Sie in eine Mikrowelle viel Energie reinpumpen, können Sie sich denken. Sie würden sich freuen, wenn jemand damit Abstand misst, wenn Sie im Weg stehen. Der weiß aber ganz genau, wie weit Sie weg sind. Das kann er eindeutig bestimmen. Ist nicht so gut. Lassen wir lieber. Das ist eine schlechte Idee. Wir nehmen lieber was anderes. Das ist das sogenannte Phase Unwrapping. Das ist auch wieder so eine Kohärenzgeschichte. Typischerweise in natürlichen Szenen wird es sehr, sehr selten vorkommen, dass sie Objekte haben, die quasi genau in der Phase durchaus gut detektierbar sind und im Pixel nebendran ist etwas, was unendlich weit entfernt ist. Das ist eher die Ausnahme denn die Regel. Ja, also selbst wenn ich mich in der Natur stelle, dann habe ich einen Pixel rechts daneben, gut, dann geht es dann halt hinten in den Horizont rein, der ist wirklich unendlich weit weg, aber der Pixel rechts davon, das ist immer noch in meinem Körper, der ist noch sehr, sehr nahe. Ja, also das ist, die Wahrscheinlichkeit ist da sehr, sehr gering, dass wenn sie was detektieren, dass die auf einmal einen riesen Phasenshift machen. Also mein Körper wird nicht irgendwie 10 Meter durch die Gegend gerissen, einfach so. Kann passieren, aber ist unwahrscheinlich. Das heißt, ich kann auch eine alternativ quasi über die Pixelnachbarschaft ein bisschen besser natürlich auch über die Amplitude gehen. Je länger mein Signal geht und wenn es quasi reflektiert wird, ein Teil davon wird absorbiert, das muss dann wieder zurücktraversieren, verliert Energie, das heißt die Amplitude wird kleiner. Ja, wenn ich wenig Signal zurückbekomme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das weit weg ist, sehr, sehr groß gegenüber, wenn quasi das volle Signal zurückkommt. Tiefenkonsistenz geht noch eins weiter, dass ich sage, ich habe einmal diese Tiefe rekonstruiert, im nächsten Bild, Frame-to-Frame-Coherence ist das Schlechtwort, wird das nicht groß anders sein. Das heißt, auch wenn ich jetzt mal irgendwie ein Frame was anderes detektiere, behaupte ich noch, das wäre das alte, weil ich lasse mich nur langsam davon überzeugen. Und was auch sehr, sehr hilfreich ist, dass ich eben nicht nur mit einer Phase schicke, sondern mit sehr, sehr verschiedenen Phasen diese Signale durch die Gegend jage, um eben da eine eindeutige Überlagerungen festzustellen. Das hat schon wieder so einen Ansatz von De Bruijn, was das betrifft, quasi diese eindeutige Phasenkombination zu finden und daraus dann zu berechnen, okay, du musst eben so weit weg sein. Und wenn man das alles zusammenführt, sieht man schon, so 2008 ging das irgendwie los. Das war so eins der ersten Paper, die das da raus publiziert hat. 2013 ist das Buch, was ich dazu gefunden habe, ist auch nicht mehr so das Neueste. Die dann eben mit verschiedenen Methoden versuchen, eben mit quasi das Ergebnis zu rekonstruieren und können dann eben zweimal D-Max rausfinden, n plus einmal D-Max oder hier Frequenzdifferenz an dieser Stelle oder die ganz beliebten unendlich, wir können bis auf unendliche Tiefe können wir es rekonstruieren, ja, theoretisch praktisch nein. Ja, also nur weil sie unendlich hinschreiben, wenn die theoretische Welt, die sie da zusammen definieren, funktioniert, weil es ist ein Multi, es ist ein Markov Random Field plus eine Integration plus Depth Continuity und eben Depth Consistency. Das heißt, wir nehmen alle Varianten zusammen und weil es eben Multiphasensysteme sind und eine Markov-Kette, kann ich rein theoretisch bis auf alles hinten raus ausrechnen, wie weit das weg ist. Dass das halt irgendwann im statistischen Rauschen untergeht und ich eigentlich überhaupt nichts mehr darüber aussagen kann, ist ja egal. Theoretisch funktioniert das. Sieht auch viel schöner aus, wenn man so ein unendliches Zeichen in ein Paper reinschreiben kann. Ich kann ja mathematisch auch beweisen, dass das rauskommt. Dass es halt die Technik das nicht hinkriegt, ist jetzt mal egal. Und vor allem halt, es ist ja ein Max-Wert. Sie reden ja nicht darüber, quasi, was die Auflösungsgenauigkeit ist. Ich kann halt maximal unendlich detektieren. Die Genauigkeit ist halt hinten irgendwie 20.000 Kilometer, 40.000, 500 Millionen, keine Ahnung. Wird halt einfach ungenau. Ich weiß es halt nicht mehr. Okay, Produkte gibt es dafür auch. Wie gesagt, die Kinect 2 kann man sich kaufen, kostet nicht viel Geld. Die von Mesa Imaging ist mehr so ein High-Res-Quality-Produkt, kann man sich auch kaufen. DevSam, Plutechnics, Photonics, Swiss Ranger, gibt ganz, ganz, ganz viele, die man sich inzwischen da kaufen kann. Ist auch extrem schnell zum Aufsetzen. Die Software da ist auch in der Regel ziemlich gut. Haben sie ja meistens auch sogar für kinematische Ketten, also für Skelette, eine Rekonstruktionsmethodik mit dabei, die sehr, sehr ähnlich dem ist, was die Kinect macht, nämlich, okay, ich habe jetzt die Tiefenkarte und jetzt kommt der Rest, den wir schon hatten, nämlich ich mache einen Mean Shift und mache da meinen Random Detection Forest und mache dann daraus irgendwie eine Heuristik und versuche dann abzuschätzen, wie die Skelettposition ist, um Posen zu identifizieren. Das bleibt ja alles dasselbe. Also das, was wir durch die Kinect 2 quasi bekommen haben, ist, wir nehmen halt nicht eine Projektion von einem Gitter, war ein Infrarotgitter übrigens, habe ich gar nicht gesagt, vom Gitter weg hin zu, ist eine Kamera, die Tiefen detektieren kann. Ist halt einfach ein bisschen besser. Fancy. Ist ein bisschen stabiler. Und der gewissen Projektionseigenschaft. Okay. Und damit eine kleine Zusammenfassung. Wir haben definiert heute, was ist überhaupt Motion Capturing. Es geht darum, dass quasi Bewegungen von Schauspielern zu erfassen, um digital Bewegungen abspielen zu können mit verschiedenen Optionen. Zum Beispiel, ich möchte das im Computerspiel verwenden, ich möchte damit Retargeting machen, ich möchte einfach nur große Mengen von Armeen zum Beispiel animieren. Die Erfassung über verschiedene Systeme von elektromagnetischen Detektoren über die Marker hin zu den mehr informatisch angehauchten Themen wie Structured Light. Das heißt, was kann ich machen, um zum Beispiel über eine Einkameraprojektion möglichst eindeutig das zu rekonstruieren. Und am Ende Time of Flight, also eine zeitrekonstruierte Basis für Tiefenkarten, aus denen ich dann wieder die Standardverfahren wie bei Structured Light anwenden kann, um eben Skelettpositionen eindeutig zu identifizieren. Generell gilt, beide Verfahren sind sehr, sehr anfällig für eben Projektionsprobleme durch die Bank. Ja, es ist alles unter der Hypothese, gerade bei Time of Flight, dass die Phase sich nicht komisch dreht. Es gibt durchaus Materialien, die phasenaktiv sind, die dann auf ganz komische Dinge mit solchen Lichtimpulsen anfangen. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein. Das sind sehr, sehr starke Annahmen, die man da macht. Die gehen in der Regel gut, aber nicht immer. Structured Light funktioniert extrem gut in dunklen Szenarien. Ich habe eine Infrarotdetektion, die man ja auch bei Markern verwenden kann. Wenn ich das quasi sicherstellen kann und eben auf einer guten Projektionsgröße bin, damit meine Kamera das noch detektieren kann, deswegen sind das auch so bis zu 4,5 Meter oder 5 Meter sind das bei der Kinect 1, in der ich sinnvoll detektieren kann, wenn ich in dem Intervall bleibe, dann funktioniert sie sehr, sehr gut, weil ich habe ja mal 100.000 Bilder da trainiert und habe nichts zu tun. Dann kann ich das entsprechend auch verwenden, um sehr, sehr schnell, sehr einfach Tiefenrekonstruktion zu machen. Funktioniert halt nicht in Standardanwendungsszenarien, wo man sich das erhoffen würde, wie zum Beispiel, ich montiere das jetzt auf mein Auto und da kann ich jetzt irgendwie andere Autos detektieren und die können automatisch drumherum fahren, weil die Detektion ist ja einwandfrei und funktioniert immer. Das ist halt leider nicht der Fall. Da brauchen wir noch ein bisschen. Auch wenn wir theoretisch unendlich weit detektieren können. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, kann ich es gerne beantworten.